Es ist schön, dass es Kinder gibt. Und wir dürfen uns Gottes Kinder nennen. Ich lese einen Text aus 1. Johannes 3. Eigentlich haben wir die erste Hälfte der Predigt schon gehört. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen. Wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Meine Lieben, wenn wir jetzt schon Gottes Kinder sind, was werden wir erst sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, wird alles dran setzen, ganz für Gott zu leben, so wie Christus es getan hat. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf, denn sündigen heißt Gottes Gebote missachten. Doch ihr wisst ja, dass Gottes Sohn Mensch wurde, damit er, der ohne jede Sünde ist, uns von unseren Sünden befreit. Ich möchte nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich sage dir herzlich Dank für das, was du uns geschenkt hast, dass wir wirklich reich gemacht sind in dir. Hab Dank, dass du auch jetzt durch dein gutes Wort zu uns reden willst. Mach es bitte durch deinen Geist lebendig und lass es ankommen. Amen. Ein Missionar aus Europa wird auf einer Missionsstation in Afrika der Sonntagsschule vorgestellt. Einige Kinder sind recht scheu. Sie haben noch nie einen weißen Mann gesehen. Da macht ihnen der farbige Sonntagsschullehrer Mut mit den Worten: Habt keine Angst. Äußerlich ist er anders als wir, aber in seiner Seele ist er genauso schwarz wie wir. Gut. Ja, kleine Missverständnisse, solange man darüber lachen kann, ist das ganz schön. Ich habe es überlegt, was ist das Gegenteil von gut? Schnell sagen wir schlecht. Kann aber auch sein, gut gemeint. Dieses Gedankenspiel kam mir in den Sinn, als ich mich vorbereitet habe. Ich denke, das hat man schon manchmal erlebt. Da meint man es wirklich gut. Man hat zum Beispiel eine schöne Erfahrung gemacht, möchte sie gerne mit anderen teilen. Und es kommt ganz anders an. Statt Begeisterung kommt vielleicht totale Ablehnung. Und wenn es ganz schlimm kommt, wenn man völlig missverstanden wurde, der andere sich sogar verletzt fühlt, vielleicht von der eigenen Begeisterung, mit der man etwas weitergeben wollte, dann kann sogar die Formulierung kommen: Und du willst ein Christ sein. Und wenn man sowieso schon verwundert oder gar angeschlagen ist, dann kann das ganz schön tief gehen. Du willst ein Christ sein. Ich frage uns, sind wir hier als Leute zusammen, die Christen sein wollen? Ich behaupte ja und nein. Ja, weil wir Christen sein wollen. Es zwingt uns niemand dazu. Man kann auch niemanden dazu zwingen, mit Jesus zu leben, Christ zu sein. Insofern gehe ich davon aus, wer auch immer in diesem Raum sich als Christ bezeichnet, der will das. Der hat seine eigene Entscheidung getroffen. In dem Sinne, ja, wir wollen Christen sein und als solche sind wir zusammen. Mein Nein würde ich deshalb geben, wenn es so eine Ungewissheit ausdrücken würde. Wir wollen Christen sein. Ob es bei mir reichen wird, ob bei dir, wer weiß. In dem Sinne, ich möchte schon gerne Christ sein, aber wer weiß, ob ich es denn bin. Da sagt uns die Bibel, so ist unser Stand nicht. Gott nennt uns seine Kinder. Wir sind Gottes Kinder. Name ist Schall und Rauch, heißt es in Goethes Faust. Titel sind es nicht immer. Wenn heute ein Abiturient oder eine Abiturientin Ärztin werden will, dann hat sie viel zu lernen, Prüfungen abzulegen und erhält einen Titel nach dem anderen. Einige Jahre später AIP, wenn das noch so ist, Arzt im Praktikum. Und dann geht das weiter. Und irgendwann steht da vielleicht mal Diplommediziner und noch später Facharzt für Allgemeinmedizin zum Beispiel. Und wenn das dann an der Tür dran steht, dann ist schon ganz schön was geschafft. Und dieser Titel schafft in einer gewissen Weise Vertrauen. Dieser Titel sagt etwas aus. Deshalb gibt es auch Leute, die darüber wachen, dass man sich nicht irgendwie so einen Titel zulegen kann. Und wenn dann der Titel dran steht, ist ein gewisses Vertrauen berechtigt. Das heißt nicht, dass die Leute unfehlbar sind, aber sie haben einen Weg durchlaufen, der sicherstellt, dass Vertrauen voraussichtlich gerechtfertigt ist. Nicht weit von meiner Heimat in Chatras gab es mal einen Oberarzt, der hatte sich diesen Titel selber zugelegt und hat das einige Jahre ganz gut geschafft. Ich weiß nicht, mancher wird es vielleicht mitbekommen haben. Herr Postelt, ein Hochstapler, er hat es einfach gespielt. Und es war nichts dahinter. Es ist schon gut, dass man sich darauf verlassen kann, wenn ein Titel auch stimmt. Ich bin diese Woche viel mit der Bahn gefahren. Ich habe mir überlegt, wenn sich da einer in eine Lok steigt, der sich das einfach mal so zugelegt hat. Das wäre schon unangenehm. Man kann sich darauf verlassen, dass da etwas dahinter ist. Deshalb sind also Namen oder auch Titel nicht Schall und Rauch. Gott nennt uns seine Kinder. Wir dürfen seinen Namen tragen. Wer denn, fragt man vielleicht. Eigentlich möchte Gott, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, sich sein Kind nennt und auch nennen darf. Aber es heißt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also jeder, der an Jesus vertraut, hat das Recht, Gottes Kind, sich Gottes Kind zu nennen. Wer ihn eingeladen hat, wer ihm sein Vertrauen geschenkt hat, wer ihm seine Schuld gebracht hat, der hat das Recht, sich Gottes Kind zu nennen. Gott nennt uns so und wir nennen uns auch so. Wir dürfen uns so nennen. Gottes Kinder, wir sind es, schreibt Johannes. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Im alten Israel wurde der Säugling vom Vater auf den Schoß genommen und dann bekam er seinen Namen. Und dann hatte er nicht nur einen Namen, sondern auch ganz sicher einen Vater. Denn das war die Anerkennung. Mir ist aufgefallen bei dieser Präsentation, außer den zwei niedlichen Einzelbildern, ansonsten waren immer zwei. Und bei dem einen, da war der zweite hinter der Kamera, war also auch da. Vaterschaft und Kindsein, Elternschaft und Kindsein hat also was mit Nähe zu tun, mit Beziehung. Das hat mich also ganz angesprochen. Dankeschön. Wir sind Gottes Kinder. Nun heißt es hier, wer Gottes Kind ist, wer zu ihm gehört, der sündigt nicht. Es gibt keine Sünde mehr in unserem Leben. Ist das wirklich so? Wie schön wäre es? Wie perfekt wären dann Christen? Wie toll wäre es, mit einem Christen oder mit einer Christin verheiratet zu sein? Mir begegnet manchmal so die Erwartung, wenn man mit einem Pastor verheiratet ist, dann hat man schon den Himmel auf Erden. Also ich muss einfach sagen, das ist nicht ganz so. Höchstens fast. Also meine Frau, das schätze ich an ihr, die sagt, ich mache nicht einen Pastor schlecht. Nach außen hin. Insofern werdet ihr nicht so viel von ihr erfahren. Aber es ist einfach so, wir sind Menschen und wir werden noch schuldig. Alle. Und dafür ist auch Jesus gestorben. Wir dürfen nicht nur einmal zum Kreuz kommen. Da ist es ein bisschen versteckt für mich, für euch nicht. Wir dürfen kommen und wieder abladen. Als Gottes Kinder haben wir das Recht. So wie ein Kind die Hosen voll machen darf oder später eine Schramme in Vaters Auto fahren. In beiden Fällen sind die Eltern nicht glücklich, aber das ändert nichts an der Kindschaft. So dürfen wir zu unserem Vater immer wieder kommen. Wir sind seine geliebten Kinder. Wir tragen noch so viel Menschliches an uns, das wehtut, anderen und auch uns selbst. Wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Aber wir gehören schon ganz ihm. Unser kleiner Sohn, wir haben drei große, ist 21, Tochter ist 17, Deborah. Der kleine Micha, der hatte vor Jahren mal eine Angewohnheit, dass er das, was er sich auf den Teller legte, auch angebissen hat. Quasi damit es ihm sicher war. Da soll man jetzt nicht denken, dass er eigentlich hungern musste. Aber so in einem gewissen Alter war das so seine Art, das zu kennzeichnen. Das ist meins. Das nimmt mir keiner mehr weg. Jetzt will ich nicht sagen, Gott hat uns angebissen, aber so ähnlich ist es. Gott hat uns so in Beschlag genommen. Sein Wort sagt auch, er hat uns mit seinem Geist erfüllt. Er hat uns seinen Geist als Anzahlung gegeben. Und eine Anzahlung, das war damals so, ich bin nicht ganz sicher, ob es heute noch teilweise oder überhaupt so ist, eine Anzahlung drückt aus, ich bin verpflichtet, alles zu bezahlen. Ich erkenne diese Forderung an. So hat Gott uns mit seinem Geist erfüllt als Anzahlung darauf, dass wir alles kriegen, dass wir das ganze Erbe bekommen, dass wir für immer zu ihm gehören. Wir sind Gottes Kinder. Es gibt aus dem Leben von Napoleon eine schöne Begebenheit, die da erzählt wird. Während einer Truppenparade scheute plötzlich das Pferd, auf dem Napoleon ritt. Ein junger Rekrut sah die Gefahr, sprang aus der Reihe, ergriff den Zügel des Pferdes und bewahrte so den Kaiser vor einem Sturz. Darauf dankte ihm Napoleon mit den Worten, ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Der Rekrut lächelte ihn an und fragte zurück, von welchem Regiment, Majestät? Napoleon antwortete, von meiner Garde, und ritt weiter zum anderen Ende der Parade. Unverzüglich legte der Rekrut sein Gewehr ab und gesellte sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe standen und sich unterhielten. Einer von ihnen, ein General, bemerkte ihn und fragte ärgerlich, was will denn dieser freche Kerl hier? Der Soldat schaute dem General fest in die Augen und sagte, dieser freche Kerl ist ein Garderittmeister. Sind Sie wahnsinnig? Wer hat das gesagt? Entgegnete er. Er hat es gesagt, erwiderte der Soldat ruhig und deutete auf den Kaiser, der am anderen Ende der Reihe die Parade abnahm. Verzeihen Sie, Herr Rittmeister, entschuldigen Sie, ich hatte keine Ahnung von Ihrer Beförderung. Äußerlich gesehen war der junge Mann immer noch der Rekrut. Diese Uniform trug er. Aber er hat blitzschnell erfasst, was hier Sache ist. Auch mit seiner Rückfrage. Er hat sofort gewusst, das hat Bedeutung für mein ganzes weiteres Leben. Das war die Beförderung. Ich denke, das ist so ähnlich wie bei uns. Dieser Soldat hat gesagt, er hat es gesagt. Und wir können sagen, Gott hat es gesagt. Ich bin sein Kind. Ich bin sein geliebtes Kind. Wir sind Gottes Kinder. Das hat nun Folgen. Gott, der sein Werk bei uns begonnen hat, der will es auch vollenden. Der will auch ganze Sache mit uns machen. Was in diesem Text gesagt wird, ist, wir haben auf der einen Seite eine ganz große Würde. Wir dürfen die Nase ein Stück hochtragen, nicht so, dass es reinregnet, aber auch nicht, dass wir sagen, Entschuldigung, ich gehe in die Kirche. Sondern wir sind Gottes Kinder. Kann man vielleicht nicht jedem und in jeder Gelegenheit so sagen, aber wissen kann man es. Wir sind wer in dieser Welt. Auch wenn du gerade arbeitslos bist, auch wenn du gerade eine Prüfung verhauen hast oder ein Studium von der anderen Seite abgebrochen wurde, wegen zu viel verhauenen Prüfungen. Auch wenn dies oder jenes schiefgegangen ist, auch wenn eine Firma vor den Baum gegangen ist oder eine Beziehung oder eine Ehe gescheitert ist, das ändert nichts daran. Wir sind Gottes Kinder. Er hat es gesagt. Wer ihn aufgenommen hat, der kann auch Mist bauen und bleibt trotzdem sein Kind. Und das möchte ich jedem von uns sagen. Ich leide manchmal mit. Eine junge Frau, die kommt ab und zu mal zu uns, die Oma ist Gemeindemitglied. 3 Jahre eine Ausbildung gemacht zur MTA und dann die entscheidenden Prüfungen mehrmals nicht geschafft. Das war's. 3 Jahre keine Chance noch zu einem Abschluss zu kommen. Ich kann es noch nicht ganz verstehen. Dann hat sie sich beworben, wollte gleich eine neue Ausbildung anfangen, in Erfurt von uns aus, ist nichts geworden. Obwohl sie einen Arzt nehmen wollte als Arzthelferin. Finde ich tragisch. Es gibt Studenten, wo das so geht. Und es könnte mancher eine Geschichte erzählen. Tragische Geschichten. Und doch ändert es nichts daran, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Dabei bleibt es. Deshalb dürfen wir uns aufrichten. Tu es ruhig mal, wenn du ein bisschen zusammengerutscht bist jetzt. Du bist wer? Das hat auch Folgen, aber auch in einer anderen Richtung. Das wird auch gesagt. Die Welt wird uns nicht verstehen. An anderer Stelle heißt es sogar, sie wird uns hassen. Wir sind nicht richtig von dieser Welt. Das soll nicht heißen, dass wir weltfremd sein sollen. Dass man mit uns nichts anfangen kann. Ich denke schon, dass Christen durchziehen, dass sie verlässliche Kollegen sind, aber dass es irgendwo Grenzen gibt. Und wenn es heißt, verleugnen Sie mich, sagen Sie, ich bin nicht da, oder schreiben Sie hier Zahlen, wie wir sie gerne haben wollen, dann kommen Grenzen. Oder mir hat auch jemand erzählt, dass beim Auslandsdienst damals in Russland die Übersetzerin eben nicht verstehen konnte, dass ein verheirateter Mann nicht mit ihr, die doch attraktiv war, ins Bett gehen wollte. Weil wir uns unterscheiden, werden wir auch Ablehnung finden. Es ist vorhin gesagt worden, dass wir für verfolgte Christen beten wollen und besonders erinnert werden. In zahlreichen und zunehmenden Ländern der Erde ist Verfolgung auf der Tagesordnung. Nordkorea ist es ganz schlimm. Dort sind Christen in Lagern, teilweise sind sie gebeugt, weil sie immer nur nach unten schauen dürfen und können gar nicht mehr sich aufrichten. Viele werden umgebracht. Saudi-Arabien, Laos, Vietnam, Iran, China, Afghanistan, die muslimischen Gebiete von Russland, um nur einiges zu nennen. Christenverfolgung macht sich breit. Auch in unseren Tagen sterben Menschen um ihres Glaubens willen. Das Mindeste, was wir machen können, ist für sie beten. Sie sterben, weil sie zu diesem Herrn gehören, den die Welt abgelehnt hat und ablehnt. Kinder Gottes, Vorfreude und Vorbereitung gehört dazu. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann geht es uns an, wie es Gott und seiner Welt geht, was er empfindet über diese Welt. Ich denke, hier heißt es in diesem Text, wir sollen uns reinigen lassen. Und da werden an anderen Stellen viele moralische Verfehlungen genannt, die es auch in unserem Leben geben kann, wo wir uns reinigen lassen sollen. Aber ich will mal in einer anderen Richtung gehen. Wir sollen uns auch von allem Egoismus und einer gewissen Kleinkariertheit lösen lassen, reinigen lassen. Hauptsache, ich bin gerettet. Natürlich sagt das niemand. Alrik hat vorhin für die gebetet, die nicht da sein können. Ich habe mal überlegt, wie viel wohnen in eurer Stadt ungefähr? 100.000. Mit Umland, weiß ich nicht, sind es noch mehr. Sicher, mir sind noch einige andere Autos begegnet mit gut gekleideten Leuten, wo ich dachte, da fahren bestimmt noch einige in andere Gemeinden. Aber es sind Tausende, die ihn nicht kennen. Gott tut das weh. Und wir sind seine Kinder. Das geht uns an. Das geht uns an. Und als Gemeinden muss uns das beunruhigen und sagen, Herr, wie können wir die Leute besser erreichen? Ich sage mal eine für mich unangenehme Begebenheit. Wir sind 125 Jahre geworden als Gemeinde. Der Bürgermeister war da und hat uns gegrüßt. Und wie er so anfing, so höflich, wie man das so als Bürgermeister halt machen muss, da ist wirklich nett, der Herr Wolf. Aber ich dachte so, was kann man ihm denn erzählt haben über diese Gemeinde, warum wir wichtig sind für diese Stadt? Gut, ja, wir haben Gottesdienste, wir haben Menschen, die haben einen Sinn für ihr Leben. Wir haben auch Kinderarbeit, es gibt auch einen Sport, es gibt Konzerte. Aber was können wir wirklich den Menschen geben? Wenn die Gemeinde heute weg wäre, was würde eigentlich fehlen? Fragt euch mal, was würde vielleicht in den Jenaer Zeitungen stehen, wenn die Gemeinde, diese Gemeinde weg wäre? Was würde man schreiben? Wer soll nun? Punkt, Punkt, Punkt. Wer wird nun? Punkt, Punkt, Punkt. Wo sind die Punkte, wo wir den Menschen dienen können? Jesus hat gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Es gibt sicher auch Einzelne mit materieller Not. Aber es gibt ganz viele, die Menschen brauchen. Und das muss uns umtreiben. Wir sind Kinder, wir sind Erben. Gottes Sache geht uns an. Ich habe im Zug von einem Mann gelesen, der ein Hotelimperium geerbt hat. Leider habe ich es nicht mitgenommen, den Artikel, sonst könnte ich es jetzt ausführlicher erzählen. Ich weiß nicht, wie viele Hotels er von seinem Vater geerbt hat oder erben sollte. Das war noch nicht ganz. Jedenfalls ist diese ganze Kette den Bach runtergegangen, ist aufgekauft worden. Sie haben zwar viele Millionen dafür noch bekommen, aber irgendwie konnten sie es nicht verhindern, dass sie aufgekauft wurden. Aber dieser Mann, der ist von klein auf darauf getrimmt worden, dass es sein Auftrag ist, dieses Werk des Vaters, der Familie weiterzuführen. Und dann hat er wieder von klein angefangen, hat wieder Hotels gekauft und dabei ist er jetzt und will jetzt in Berlin eins bauen, was dem Adlon den Rang abläuft. und wie das in der Zeitung stand, hat er sogar Chancen, dass das gelingt. Wir sind Gottes Kinder, das heißt, wir tragen seine Anliegen auf dem Herzen. Es sind sicherlich sehr viele junge Gesichter. Wer ist von euch noch in Ausbildung? Irgendwie Studium, Berufsausbildung. Schön. Bringt es gut zu Ende, so gut es geht. Aber habt immer die Frage im Herzen, Herr, was willst du mit meinem Leben? Das gilt auch für die Älteren. Ich war in Bremen zu Gast bei einem ehemaligen Sonntagsschulonkel meiner Frau aus Zwickau. Er ist wegen der Kinder dann nach Bremen gezogen. Der ist 77, macht immer noch Kindergottesdienst. Jetzt hat er Sorge, dass sie es ihm wegnehmen. Der Pastor war schon mal in seiner Gruppe und er war sich nicht so sicher, wollen die mir das jetzt wegnehmen. Aber das ist toll, wenn wir sagen, ich will dir dienen, solange ich kann. Ich bin dein geliebtes Kind, ich trage deine Anliegen auf dem Herzen. Eine kleine Geschichte will ich zum Ende sagen, die das eigentlich für meine Begriffe ausdrückt. An einer gefährlichen Küste befand sich vor Zeiten eine kleine armselige Rettungsstation. Die Küste war schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden. Deshalb hatte sich eine Handvoll Freiwilliger hier eine kleine Hütte gebaut, um den Wachdienst zu versehen. Zu dieser Rettungsstation gehörte nur ein einziges Boot. Mit diesem wagte sich die kleine mutige Mannschaft immer wieder bei Tag und Nacht auf das Meer hinaus, um die Schiffbrüchigen zu retten. Es dauerte nicht lange, bis dieser kleine Stützpunkt bald überall bekannt wurde. Viele der Erretteten und auch andere Leute aus der Umgebung waren gern bereit, die armselige Station mit Geld zu unterstützen. Die Zahl der Gönner wuchs. So konnte man sich neue Boote kaufen und neue Mannschaften schulen. Mit der Zeit gefiel den Gönnern die kleine ärmliche Hütte nicht mehr. Die Geretteten, sagte man, benötigten doch ein etwas schöneres Ambiente als erste Zufluchtsstätte. Deshalb beschloss man, die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten zu ersetzen. Man erweiterte das Gebäude und stattete alle Räume mit schönen Möbeln aus. Auf diese Weise wurde die Rettungsstation allmählich zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die Station diente den Männern als Clubhaus, in dem man gesellig beieinander sein konnte. Gleichzeitig geschah aber etwas sehr Verständliches. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf Rettungsfahrt zu gehen. Was tat man? Man heuerte für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Immerhin schmückte das Wappen des Seenotdienstes noch überall die Räume und von der Decke des Zimmers, in dem gewöhnlich der Einstand eines neuen Clubmitglieds gefeiert wurde, hing das Modell eines großen Rettungsbootes. Und nun passierte Folgendes. Vor der Küste scheiterte ein großes Schiff und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladungen frierender und halb ertrunkener zurück. Unter ihnen befanden sich Schwarze und Orientalen. In dem schönen Clubhaus entstand Chaos. Das Verwaltungskomitee ließ deshalb gleich danach Duschkabinen im Freien errichten, damit man die Schiffbrüchigen vor Betreten des Clubhauses gründlich säubern könne. Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, weil er unangenehm und dem normalen Clubbetrieb hinderlich sei. Einige jedoch vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und dass man sich auch noch als Lebensrettungsstation bezeichne. Sie wurden schnell überstimmt. Man sagte ihnen, sie könnten ja auch woanders ihre eigene Rettungsstation aufmachen, wenn ihnen das Leben all dieser angetriebenen, schiffbrüchigen Typen so wichtig sei. Das taten sie dann auch. Sie fingen ganz von vorn an mit einer kleinen, erbärmlichen Hütte. Ihr guter Ruf aber verbreitete sich schnell. Es gab neue Gönner und es entstand ein neues Clubhaus und so weiter und so weiter. Die neue Station wandelte sich genauso wie die erste. Und es kam dann schließlich zur Gründung einer dritten Rettungsstation. Doch auch hier wiederholte sich die alte Geschichte. Zuerst gab es wieder nur eine kleine erbärmliche Hütte, aber der gute Ruf verbreitete sich schnell, es gab Gönner und so weiter und so weiter. Wenn man heute diese Küste besucht, findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche Reihe exklusiver Clubs. Immer noch wird die Küste vielen Schiffen zum Verhängnis. Was sind unsere Gemeinden? Clubhaus oder Rettungsstation? Wenn wir Rettungsstation sind oder Rettungsschiff, dann gehört jeder, der selbst gerettet ist, zur Mannschaft. In meinem Bild, wenn man reingeholt ist, wenn man aufgewärmt ist, was zu essen, zu trinken bekommen hat und die Versorgung bekommen hat, dann beginnt die Ausbildung, um selbst mitzuarbeiten, mit zur Mannschaft zu gehören. Wir sind Kinder Gottes. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben einen hohen Stand, aber wir sind auch mit ihm, mit Jesus, hingesandt zu den Menschen. Und er gibt uns Verheißungen, dass er sich dazu bekennt. Es ist nicht einfach. Es ist uns nicht verheißen, dass alles glatt gehen wird. Wenn wir sehen, dass Christen dafür ihr Leben lassen, dass sie sich bekennen. Und wenn sie verleugnen würden, könnten sie es vielleicht retten. Auch das mutet Gott seinen Kindern zu. Dann werden sie in der Ewigkeit feiern. Ich wünsche uns, dass wir von Herzen frohe Gotteskinder sind, aber auch, dass wir uns senden lassen hin zu denen, die Gott auch noch retten will, die ihm genauso wertvoll sind wie wir. Amen.